das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die US-Marine hat ein weiteres Kriegsschiff in die Golfregion verlegt. Das heizt Spekulationen an, ob die USA eine Bodenoffensive in Iran plane. Die Washington Post berichtet, es werde ein mehrwöchiger Einsatz vorbereitet. Die iranische Führung drohte, im Fall einer Bodenoffensive werde sie die Angriffe auf die Golfstaaten ausweiten. Dort ist man verunsichert, weil der Krieg schon jetzt länger dauert als erwartet.
Die SUVs rollen durch Kuwait City, auch im Basar der Hauptstadt reges Treiben. Der Eindruck, Normalität, dabei herrscht Krieg, darüber offen reden traut sich aber kaum jemand. Ja, es war eine schwierige Zeit, eine Krise, aber diese Krise geht vorüber. Die Menschen haben sich angepasst und jetzt ist wieder vieles normal. Doch der Eindruck trügt. In der Golfregion brennt es weiter fast täglich. Gestern trifft eine iranische Drohne den Flughafen von Kuwait. Die Golfstaaten stehen unter Beschuss und suchen nach neuen Partnern für ihre Sicherheit. Einer davon, der ukrainische Präsident Selenskyj. Bei seinem Besuch am Golf geht es vor allem um eine Frage: Wie lassen sich Drohnenangriffe effektiv abwehren? Im Eilverfahren schließen mehrere Golfstaaten Abkommen mit der Ukraine. Es geht um Waffen, um die Produktion von Waffen, den Austausch von Fachwissen und um knappe Ressourcen, die dem einen Land fehlen, dem anderen aber zur Verfügung stehen. Und es geht um eine langfristige Energiekooperation. Die Golfstaaten orientieren sich neu, auch weil das Vertrauen in den wichtigsten Verbündeten bröckelt. Kritik an den USA ist in Katar zumindest zwischen den Zeilen zu hören. Sie haben die Entscheidung getroffen, in den Krieg zu ziehen, nach ihren eigenen Parametern, was sie für regionale Sicherheit halten, das ist ihre Einschätzung. Das US-Militär veröffentlicht heute Fotos von einem Kriegsschiff mit Marineinfanteristen an Bord. Es soll in der Golfregion angekommen sein, heißt es. US-Medien berichten von einer möglichen Bodenoffensive. Am Golf zeigen sich unterschiedliche Linien. Länder wie Katar und Oman hoffen weiter auf eine diplomatische Lösung. Andere, etwa Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, schlagen in ihrer Rhetorik schärfere Töne an und schließen ein stärkeres militärisches Vorgehen gegen den Iran, möglicherweise auch mit eigenen Truppen, nicht mehr aus.
Wir haben es eben gesehen, die USA verstärken ihre militärische Präsenz in der Region. US-Medien berichten von Vorbereitungen für eine mögliche Bodenoffensive. Katharina Willinger beobachtet von Istanbul aus die Lage im Iran. Welche Reaktionen gibt es in Teheran auf diese Berichte?
Es gab heute gleich mehrere. Irans Parlamentspräsident Ghalibaf, der sprach davon, dass man auf diesen Einmarsch warten würde, um dann US-amerikanische Soldaten, Zitat, ins Feuer zu stürzen. Ein Sprecher der Revolutionsgarde, der legte noch eins drauf. Er sprach von einem tödlichen Sumpf, der da auf die US-Soldaten warten würde. Man würde sie anschließend den Haien im Persischen Golf zum Fraß vorwerfen. Also da herrscht auch rhetorisch ein echter Krieg, vielleicht in dem Versuch, Trump zu überbieten, denn der hatte vergangene Woche ja davon gesprochen, dass wenn der Iran nicht verhandeln würde, dass dann die Hölle über das Land hereinbreche.
Vor einer halben Stunde kam nun die Meldung, es werde baldige Gespräche zwischen dem Iran und den USA geben. Was wissen Sie darüber und was ist davon zu halten?
Also verkündet hat das der pakistanische Außenminister vorhin am Rande eines Treffens, das heute in Islamabad stattfand, zwischen 4 Vermittlerländern. Unter anderem waren auch die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten dabei. Das Ganze solle in Pakistan selbst stattfinden. Das Land ist ein Nachbarland Irans, hat gute Verhältnisse nach Teheran, aber auch nach Washington. Was nicht so ganz klar ist, geht es da jetzt direkt um einen Waffenstillstand. Wir hören nämlich von verschiedenen Quellen, dass es da auch erstmal um eine schnelle Lösung rund um die Straße von Hormuz gehen soll. Es soll ein Gebührenmodell ausgearbeitet worden sein von diesen Vermittler am Vorbild des Suezkanal. Aber ich glaube, man muss bei all dem realistisch bleiben, bei all den Drohungen, über die wir ja gerade auch gesprochen haben, schaut vieles momentan doch eher nach weiterer Zuspitzung als nach Entspannung aus.
Danke, Katharina Willinger. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges sind vor allem in Asien zu spüren, denn dorthin geht ein Großteil des Öls, das durch die Straße von Hormus verschifft wird. Doch die jetzt gestiegenen Preise können in den ärmeren Staaten viele nicht zahlen, zum Beispiel in Thailand. Dort leidet nicht nur der Tourismus, sondern die gesamte Wirtschaft.
Nur noch wenige Boote fahren überhaupt raus. Knapp die Hälfte der thailändischen Fischereiflotte hat den Betrieb schon eingestellt. Für Thailands Fischer, die zu den größten Meeresfrüchteexporteuren weltweit gehören, ist der Treibstoff zu teuer geworden. Das lohnt sich nicht. Eine einzige Bootsflotte verbraucht über 30.000 Liter. Wie sollen wir da Gewinn machen? Wenn wir wenigstens unsere Kosten decken und für unsere Besatzung sorgen können, dann ist das schon gut. Energiekrise in Thailand. Wie zahlreiche Staaten in Asien ist das Land abhängig von Rohstoffen aus der Golfregion, importiert 68% seines Gas und sogar knapp 90% seines Ölbedarfs von dort. Aber der Lieferweg weitgehend blockiert. Die Regierung mahnt, Treibstoff zu sparen, die Spritmenge beim Tanken begrenzt. Und die ständig laufenden Klimaanlagen sollen runtergefahren werden, trotz tropischer Temperaturen. Am Wochenende eine gute Nachricht. Die thailändische Regierung hat Ölnachschub ausgehandelt. Wir haben mit Iran vereinbart, dass thailändische Öltanker sicher die Straße von Hormus passieren können. Das mindert unsere Sorgen um die Treibstoffimporte. Wie viel Erleichterung das wirklich bringt, ist noch offen. Ein Problem für die Wirtschaft bleibt sicher: die leeren Strände an Thailands Küste. Unter anderem wegen der hohen Flugpreise droht die Zahl der ausländischen Besucher auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren zu sinken.
Kommen wir ins Inland und zum Milliardendefizit bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Wie dem beizukommen ist, dazu wird eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission morgen erste Empfehlungen vorlegen. Die Stiftung Patientenschutz warnt bereits, Leistungskürzungen und Beitragserhöhungen allein könnten keine Lösung sein. Das sehen auch die Kassen selbst so, angesichts hoher Ausgaben bei Kliniken und Arzneimitteln. Da müsse die Politik ran, forderte der Chef des Kassenspitzenverbandes Blatt. Steigende Kassenbeiträge, gerade für Haushalte mit geringen oder mittleren Einkommen, wäre das eine Belastung. Die SPD dürfte das bei den geplanten Reformen besonders im Blick haben, denn das Arbeiterlager, lange Kerngruppe der SPD-Wählerinnen und Wähler, wendet sich von den Sozialdemokraten zunehmend ab. Zuletzt bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Viele Arbeiter machten ihr Kreuz stattdessen bei der AfD.
AfD-Chefin Weidel bekräftigt diese Woche im Bundestag ihren Anspruch, die SPD als Arbeiterpartei abzulösen.
Weil die SPD sich hier angeschlagen im Niedergang befindet. Sie ist nicht mehr die Arbeiterpartei, die Partei der Arbeiter und der Arbeitnehmer, sondern das ist die Alternative für Deutschland.
Widerspruch kommt von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Die SPD-Politikerin kündigt im Bericht aus Berlin an, dafür zu kämpfen, die Arbeiter für ihre Partei zurückzugewinnen.
Alle in der SPD müssen sich selbstkritisch fragen, warum die Menschen den Eindruck hatten, dass wir mehr über Bürgergeld und Menschen diskutieren, die nicht arbeiten, als klarzumachen, dass wir uns für die einsetzen, die arbeiten. Genau das tun wir als SPD-MV hier in Mecklenburg-Vorpommern mit Mindestlohn, mit Tariflöhne, mit Investitionen.
Für den Arbeitssoziologen Klaus Dörre ist klar, die AfD wird ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht.
Sie wird von vielen Arbeitern gewählt, aber eine Arbeiterpartei ist sie nicht, jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Bei einer Arbeiterpartei würde man vermuten, Gewerkschaftsnähe für Tarifverträge, Industriepolitik, soziale Sicherheit. Dafür steht die AfD nicht. Die steht eigentlich für ein marktradikales Programm.
Die AfD stimmte im Februar im Bundestag gegen das Tariftreuegesetz. Dieses soll sicherstellen, dass staatliche Aufträge nur an Firmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen. Den Mindestlohn will die AfD laut Parteiprogramm beibehalten. Sie enthielt sich aber 2022, als über dessen Erhöhung abgestimmt wurde. Die Bundesagentur für Arbeit will die AfD abschaffen. Diese ist unter anderem für Weiterqualifikation und Jobvermittlung zuständig. Im Bericht aus Berlin kritisiert AfD-Chef Chrupalla außerdem das politische Engagement von Gewerkschaften.
Die soll sich durch Mitgliedsbeiträge organisieren und nicht für Demonstrationen kämpfen, gegen rechts vor allen Dingen oder gegen andere Parteien. Sie soll sich wirklich für ihre Arbeitnehmer einsetzen.
Die AfD und die Arbeiter. Wie sich das Verhältnis weiterentwickelt, zeigt sich spätestens im Herbst bei den nächsten Landtagswahlen.
Es war wohl eine der größten Protestaktionen in der Geschichte der USA. Beim No Kings Aktionstag sind gestern laut Organisatoren mindestens 8 Millionen Menschen auf die Straße gegangen. An mehr als 3000 Orten haben sie größtenteils friedlich gegen US-Präsident Trump protestiert. Die Demonstranten kritisierten den in ihren Augen zunehmend autoritären Führungsstil Trumps.
Donald Trump als aufgeblasenes Riesenbaby mit weißer Windel oder als groteske Karikatur mit Hitlerbärtchen. Der Protest ist bunt, laut und kreativ, nicht nur hier in Los Angeles. No Kings, keine Könige, ist die zentrale Forderung der Demonstranten. Ich stehe hier, um die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika mit meinem Leben gegen alle Feinde zu verteidigen, ob im In- oder Ausland. Punkt. Ich halte es für wichtig, dass sich jeder gegen Autoritarismus, Faschismus, Gier und all das, was Trump tut, zur Wehr setzt. Vor allem in Großstädten wie Boston oder San Francisco kommen viele Menschen zusammen. Landesweit sind es nach Angaben der Veranstalter mehrere Millionen. Zentraler Kundgebungsort ist St. Paul, die Hauptstadt von Minnesota. King Trump's private army from the DHS. Hier singt Rockstar Bruce Springsteen über Trumps private Armee und meint damit die Einwanderungsbehörde, deren Beamte im benachbarten Minneapolis 2 Menschen erschossen hatten. In vielerlei Hinsicht steht die Zukunft unseres Landes, ja sogar die der ganzen Welt, auf dem Spiel. Überall in den USA säumen Menschen die Straßen, auch in kleineren Orten wie hier in Asheboro, North Carolina. Ihre Themen sind vielfältig: Kritik an Razzien in US-Städten, steigende Preise oder der Krieg gegen Iran. Wir möchten, dass die Leute wissen, dass nicht jeder so denkt wie die Republikaner und Trump. Auch in Europa äußern Menschen ihren Unmut über den US-Präsidenten wie in Rom oder Paris. Der Protest hat längst weltweite Dimensionen erreicht.
Seit Tagen gehen in Deutschland Menschen auf die Straße, um gegen digitale Gewalt zu demonstrieren. Heute forderten in München nach Angaben der Veranstalter etwa 6000 Menschen strengere Gesetze gegen manipulierte Pornografie im Internet. Auslöser sind die Vorwürfe der Schauspielerin Colleen Fernandes. Ihr Ex-Mann Christian Ulmen habe solche Videos im Internet verbreitet. Ulmen bestreitet das. Zum Fußball. Die Weltmeisterschaft im Juni in Kanada, Mexiko und den USA rückt so langsam näher. Und für die Nationalmannschaft steht der nächste Härtetest an. Nach dem Sieg gegen die Schweiz wartet morgen Abend in Stuttgart Ghana auf das Team von Bundestrainer Nagelsmann.
Es ist der letzte Test für den Bundestrainer vor der WM-Kadernominierung und Julian Nagelsmann will nochmals vielen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Sicher gewechselt wird auf der Torhüterposition. Alexander Nübel wird vor heimischer Kulisse morgen gegen Ghana im Tor stehen. Perspektivisch bleibt er aber die Nummer 2.
Ich freue mich extrem. Ist ja quasi mein Wohnzimmermoment. Deswegen, Familie ist da, Freunde. Und deswegen freue ich mich, hier in Stuttgart spielen zu dürfen.
Eigentlich sollte es keine allzu großen Veränderungen im Vergleich zum 4:3-Sieg in der Schweiz geben. Inzwischen deuten sich aber doch mehrere Umstellungen an, die alle Mannschaftsteile betreffen.
Generell klar ist es, und es steht das morgige Spiel schon unter ein bisschen anderen Voraussetzungen, weil wir ein bisschen mehr rotieren müssen, um ein paar Spieler zu steuern, die vielleicht aus Verletzungen kommen oder eben noch nicht so viel gespielt haben die Wochen.
Gerade Florian Wirtz, der überragende Akteur am Freitagabend, wird nicht die vollen 90 Minuten absolvieren müssen. Im Unterschied zu einigen anderen hat er sein WM-Ticket sicher. Der endgültige Kader wird am 12. Mai bekannt gegeben.
Ich kann nicht versprechen, dass dann jeder Spieler am Ende glücklich ist. Ich kann nur versprechen, dass wir als Trainerteam versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen den bestmöglichen Kader für uns zusammenzustellen.
Es bleibt also spannend für alle Beteiligten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 30. März.
Wolken des Tiefs über dem Nordmeer sorgen dafür, dass sich in der Nacht von Nordwesten Niederschläge ausbreiten. Sie fallen im Norden als Regen, von der Mitte bis in den Süden, vor allem in höheren Lagen, als Schnee. Am Tag im Osten und Süden zunächst Regen, im Bergland Schnee, sonst Schauer, kurze Gewitter, Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer. In der Nacht plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag steigen die Werte an auf 1 Grad im Allgäu und 11 Grad am Rhein. Die Aussichten. Am Dienstag gebietsweise Schauer, auf den Bergen Schneeschauer, die meisten davon an den Alpen. Am Mittwoch im Süden noch einzelne Regenschauer, auf den Bergen Schneeschauer, sonst Sonne und Wolken. Am Donnerstag mehr Sonne als Wolken, meist trocken bis 14 Grad.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr fragt Susanne Stichler, was eine mögliche US-Bodenoffensive in Iran bedeuten könnte. Außerdem legendäre WM-Spielstätte. Nach knapp zweijähriger Renovierung feiert das Aztekenstadion pünktlich vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft seine Wiedereröffnung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.